ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. 55 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Berlins Straßen ums Leben gekommen. Fußgänger, Radfahrer, Motorrad- und Autofahrer. RBB24 Landespolitik-Reporter Jan Menzel berichtet, dass heute gleich zwei Verkehrssicherheitsprogramme vorgestellt wurden. Eines von der Grünen Fraktion im Abgeordnetenhaus und ein weiteres von der Mobilitätssenatorin.
Verkehrssenatorin Ute Bonde steht ein bisschen unter Zeitdruck, als sie ihr Verkehrssicherheitsprogramm vorstellt. Die Grünen hatten ein paar Stunden früher vorgelegt und Pläne für weniger Unfälle präsentiert. Die Senatorin nimmt aber für sich in Anspruch, dass ihre Verwaltung zusammen mit der Unfallkommission sehr genau Ursachenforschung betrieben habe.
Wir sind dabei dazu gekommen, dass wir gesehen haben, dass Unachtsamkeit zumeist die Ursache für den Unfall ist. Rotlichtverstöße, Geschwindigkeitsverstöße, aber auch Kontrollverluste über Fahrzeuge.
Gegensteuern will die Verkehrssenatorin mit 60 verschiedenen Maßnahmen. Kreuzungen sollen demnach sicherer werden. Es soll auch energischer durchgegriffen werden, wenn Fußgänger über Wege zugeparkt sind. Besonders wichtig ist der CDU-Politikerin aber die Verkehrserziehung. Kitas und Schulen komme eine Schlüsselrolle zu. Bonde verweist auf die im vergangenen Jahr von ihrer Verwaltung gestartete Kampagne mit Plakatmotiven Bunter Monster. Diese richte sich auch an Kinder, die wiederum auf ihre Eltern einwirken könnten, sich rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu verhalten. Die Grünen, die mit einem detaillierten Anti-Unfall-Programm vorgeprescht waren, schlagen dagegen einen gänzlich anderen Weg ein. Die grüne Verkehrspolitikerin Oda Hassepass.
Wir brauchen ganz konkrete Handlungsanweisungen und wir brauchen nicht nur Worthülsen und sagen, wir brauchen ein besseres Miteinander und alle sollen sich mal entspannen.
Mehr abgetrennte Radstreifen, sichere Fußwege und mehr Blitzer. Das ist der Mix, den die Grünen vorschlagen. Und als preisgünstige Maßnahme auch Tempo 30, wo immer es geht, sagt die grüne Abgeordnete Antje Kapek.
Je schneller ein Auto fährt und mit einem Fußgänger oder einem Radfahrer oder auch einem anderen Auto zusammenprallt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von schweren Verletzungen oder auch einem tödlichen Ausgang.
Tempo 30 kommt für Verkehrssenatorin Ute Bonde aber nicht in Frage. Sie schlägt den umgekehrten Weg ein, will wieder mehr Tempo 50, denn das sei schließlich die Regelgeschwindigkeit innerorts. Sie verspricht, ihr Plan für mehr Verkehrssicherheit werde regelmäßig überprüft und angepasst. Aber allzu große Hoffnungen, dass sich schnell etwas ändert auf Berlins Straßen, macht Ute Bonde nicht.
Jan Menzel über Pläne zur Verkehrssicherheit in Berlin. Notruf 112 kennen wir hoffentlich. Man kann ihn auch als 112 sprechen. Der 11.2. heute ist deshalb zum Europäischen Tag des Notrufes erkoren worden. In Berlin wurde er mit einem Richtfest begangen. In Siemensstadt entsteht eine Leitstelle mit Lagezentrum von Feuerwehr und Polizei. Das soll die Einsätze vernetzen und Personal einsparen. RBB24-Reporterin Birgit Radatz war beim Richtfest.
Fährt nun nach alter Handwerkssitte das Glas hinab in eure Mitte. So sei der Wunsch, denn allen gilt, dass dieses Haus seinen Zweck erfüllt.
Traditionell geht es zu beim Richtfest für den Anbau des gemeinsamen Leitstelle- und Lagezentrums der Berliner Feuerwehr und der Polizei. Der Dachdecker zerschlägt sein Glas auf dem Gerüst des Rohbaus im Nikolaus-Großweg in Berlin-Charlottenburg. Der Kranz mit roten und weißen Bändern weht in der Mittagssonne. Dieses Haus 26 Plätze sollen in Berlin-Charlottenburg entstehen, hochmodern mit speziellen Licht- und Klimaverhältnissen für die Menschen in der Leitstelle. Denn der Job sei herausfordernd, sagt Michael Pawelek, Projektleiter für die Berliner Feuerwehr.
Die Arbeit am Notruf ist so belastend, weil man einfach von jetzt auf gleich mit Menschen zu tun hat, die in absoluter Hilf- und Ausweglosigkeit anrufen, die zum Teil gerade Angehörige um sich haben, die mit dem Tode ringen, die wir dann auch anleiten, zu versuchen, die Wiederbelebung sofort zu starten, um sofort Hilfe leisten zu können, auch übers Telefon, bis unsere ersten Kolleginnen und Kollegen eingetroffen sind. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die haben Geburten angeleitet am Telefon. Das ist hochbelastend.
300 Millionen Euro, so viel kostet das bisher europaweit einmalige Projekt in Berlin, die Polizei- und Feuerwehrleitstellen in Langwitz und Siemensstadt zusammenzulegen. Dazu werden in der Polizeileitstelle in der Gallwitzallee Plätze für die Feuerwehr geschaffen, sowie bei der Berliner Feuerwehr für die Polizei im Nikolaus-Großweg. Die, so hofft es der Vizepräsident der Berliner Polizei, werde man vielleicht nicht einmal brauchen. Derzeit seien die Leitstellen gut besetzt, sagt Marco Langner.
Wird zukünftig sogar weniger werden, weil die Arbeitsplätze einfach kompakter sind. Sie sind ergonomischer, sie sind viel, viel anwenderfreundlicher. Aber wir brauchen dann nicht mehr das Personal, was wir heute noch brauchen, um die Funkwagen-Einsätze zu koordinieren, um die Kolleginnen und Kollegen an der Notrufsäule, also bei der 110-Zentrale sozusagen, die brauchen wir in dem Sinne so viel nicht mehr. Ja.
2029 soll der Anbau, die Sanierung des Haupthauses in Charlottenburg sowie der Bau in Langwitz abgeschlossen sein. Bisher sei man im Zeitplan, freut sich Alexander Slotti, Staatssekretär in der Berliner Bauverwaltung.
So, dann wollen wir mal schauen, wer denn als erstes drin hat. Auf die Plätze, fertig, los.
Zum Schluss gibt es noch eine andere Tradition des klassischen Richtfests an diesem Tag. Die verantwortlichen Staatssekretäre sowie die Vertreter von Polizei und Feuerwehr schlagen Nägel in einen Balken. Bei Alexander Slotti ist der allerdings krumm und schief. Er erntet dafür nicht nur von der anwesenden Bauherrin ein gewisses Schmunzeln.
112 Berlin bekommt eine gemeinsame Leitstelle von Polizei und Feuerwehr vom Richtfest, berichtete Birgit Radatz. Bundestagswahlkampf im Internet, das birgt Gefahren, denn nicht überall wird mit lauteren Mitteln geworben. Fake News, Desinformation und Deepfakes sind ein wichtiges Thema geworden, vor allem für Jugendliche, die sich viel im Netz informieren. Darum ging es heute am Safer Internet Day. RBB24-Reporterin Amelie Ernst hat ein Projekt für Jugendliche im Potsdamer Landtag begleitet.
Wie erkennt man Fake News und wie erstellt man echte journalistische Posts im Internet? Das sollen die 75 Zehnt- und ElftklässlerInnen heute im Landtag lernen. Begegnet sind Fake News schon allen.
Zum Beispiel das mit dem Elon Musk, was er gemacht hat und wie es da mit dem Römergruß und so weiter, da waren viele verschiedene Aussagen. Und da war auch einmal, dass es den Römergruß gar nicht gibt und so. Also es waren da wirklich schon viele Sachen unterwegs, die man nicht einschätzen konnte, ob das wirklich stimmt oder nicht.
Das war im letzten Jahr dieses ganze Ding mit P. Diddy. Da gab es auch ganz viele Verschwörungstheorien, auch teilweise, dass irgendwie Michael Jackson noch lebt und das alles irgendwie damit zu tun hat. Aber so bei genauerem Hinschauen konnte man dann doch erkennen, okay, da kann was gar nicht stimmen.
Theresa Lehmann von der Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt sich viel mit Fake News und Desinformation im Internet. Und tatsächlich zielten viele, auch politische Akteure, vor allem auf die junge Generation.
Gerade junge Menschen informieren sich hauptsächlich nur noch über das Internet, über soziale Medien. Und es formt ihr Weltbild. Es formt, wie sie die Geschehnisse auf dieser Welt wahrnehmen. Und wenn da gar nicht mehr klar ist, was ist eigentlich wahr, was ist falsch, auf wen kann ich mich verlassen, wer erzählt mir hier gerade was? Das erschüttert das Wahrheitsgefühl von uns Menschen und das ist einfach nachhaltig wirklich eine sehr große Gefahr.
Tatsächlich würden Jugendliche wie Sie in den sozialen Medien viel mit Fake News konfrontiert. Allerdings hätten sie dadurch auch deutlich mehr Routine beim Erkennen solcher Falschmeldungen als die ältere Generation, meint die 16-jährige Indira aus Eberswalde.
Ich glaube, wir glauben gar nicht so schnell Dinge, wie man vermutet oder wie Erwachsene vermuten. Ich glaube, wir hinterfragen viel mehr, weil wir auch einfach mit Social Media aufgewachsen sind. Deswegen können wir da auch einfach kritischer drauf blicken, weil wir einfach, ich weiß nicht, aber im Gegensatz zu zum Beispiel älteren Generationen haben wir halt einfach nicht mehr das Ding, dass man so selten einen Post sieht, sondern wir sehen so ständig Posts, dass man einfach da unterscheiden kann besser.
Auch Victoria weiß, dass man krasse Videos und Posts hinterfragen sollte. Und tut das auch.
Selber recherchieren, selber nachschlagen, wenn man unsicher ist und sich einfach auf Quellen einigen, die wirklich einen informieren und wirklich sachlich informieren, mitbelegen und mit guter Struktur, dass man auch sicher sein kann, dass sie eigentlich sicher sein sollten.
Aber Medienexpertin Theresa Lehmann warnt davor, das eigene Urteilsvermögen zu überschätzen.
Also auch Erwachsene werden sehr schnell emotionalisiert, weil da setzen Desinformationskampagnen sehr oft an. Sie versuchen, Menschen in Angst zu versetzen, in Panik, wütend zu machen, weil in dem Moment, wo wir stark affektgeladen sind und uns aufregen, da denken wir nicht mehr so viel nach. Da agieren wir, da teilen wir vielleicht auch mal was, was wir sonst nicht teilen würden. Oder überprüfen das auch nicht mehr anderweitig. Und da wird's gefährlich.
Wie wichtig deshalb guter, sachlicher Journalismus ist, der den krassen Bildern und Nachrichten aus den sozialen Medien etwas entgegensetzt, das haben die Jugendlichen beim Projekt im Landtag erfahren. Manch einer will in Zukunft selbst Journalist werden.
Eine Reportage von Amelie Ernst. Nicht zu den Fake News gehört die Grundsteuerreform. Aber nicht überall hat sie höhere Abgaben zur Folge. In Stausberg, Märkisch-Oderland, hat RBB24-Reporter Philipp Gerstner zufriedene Anwohner getroffen.
Wir müssen jetzt 8 Euro weniger bezahlen, weil wir jetzt oben nur eine Nutzfläche haben, keine Wohnfläche. Und das wurde früher, als wir das Haus gekauft haben, falsch getaktet.
Mit oben meint Strausberger Andreas Icke sein Dachgeschoss, das 2 schräge Wände hat. Dass er dafür ab sofort 8 Euro weniger pro Jahr zahlt, falle nicht zu stark ins Gewicht, aber schlimm findet er das nicht. Auch seine Nachbarn sind scheinbar zufrieden mit ihrem neuen Grundsteuerbescheid. Im gleichen Wohngebiet habe ich niemanden getroffen, der eine erhebliche Veränderung in Kauf nehmen muss.
Müssen Sie mehr zahlen oder weniger?
Ein bisschen mehr, aber nicht viel. Ist okay.
Weniger. 22 Euro waren es, glaube ich. Ich hätte gedacht, dass wir mehr zahlen.
Es sind 10 Euro mehr. Also das ist doch zu verkraften.
Nachdem die Anwohner ihre Grundstückswerte neu angegeben hatten, haben Städte und Gemeinden in den letzten Monaten die Hebesätze für die Grundsteuer beschlossen. In Strausberg sind die erstmal niedrig und liegen sogar unter den empfohlenen Werten des Landes Brandenburg. Die Stadt möchte sich damit an die Vorgabe des Bundes halten und nicht mehr Steuergeld einnehmen als zuvor, sagt Kämmerin Caroline Langner.
Wir haben von Anfang an gemeinsam mit den Stadtverordneten uns auf diese Aufkommensneutralität fokussiert. Die Idee, sich gegebenenfalls durch einen höheren Hebesatz an der Grundsteuer zu bereichern, ist mir hier an der Stelle nicht begegnet. Ganz klar. Weder im politischen Raum noch in der Verwaltung.
Für die Berechnung wurden bereits die neuen Grundstückswerte genutzt. Die Folge? Die Hebesätze sind sogar gesunken.
Aus Strausberg informierte Philipp Gerstner.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Vor 10 Jahren konnte Adnan Almaghribi nur 3 Worte Deutsch. Inzwischen ist der 25-Jährige aus Syrien einer der besten jungen Elektroniker Brandenburgs. Adnan war gerade 15, als er ganz allein aus Syrien flüchten musste. In einem Dorf bei Oranienburg hat er ein neues Zuhause gefunden und arbeitet inzwischen als Elektroniker in Hennigsdorf.
Also ich habe meine Ausbildung als Jahrgangsbester abgeschlossen und dann habe ich diesen Wettbewerb mitgemacht und als Kammersieger bestanden.
Jahrgangsbester und Sieger im Ausscheid der Handwerkskammer Brandenburg-West. Adnans Vater hat in Damaskus auch eine Elektrotechnikfirma. Als Kind hat er ihn manchmal auf die Baustelle begleitet. Vielleicht hat Adnan seine Begabung geerbt. Sein Chef, Steffen Knütter von der Firma S&T Service GmbH, ist mehr als froh um seinen Mitarbeiter.
Für die Arbeitnehmer ist der Markt groß, sich zu bewerben. Und ich sag mal, auch Adnan hat ja die Möglichkeit damals gehabt und auch genutzt, sich umzuschauen bei anderen Arbeitgebern und sich dann doch für mich oder uns entschieden. Ja. Also ich habe mich beworben als Arbeitgeber bei ihm.
Auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen versteht sich Adnan bestens. Er ist der jüngste Mitarbeiter im Team.
Also es ist auf jeden Fall die Atmosphäre hier in der Firma, die Kollegen, Chefen auch, die sind ganz nett. Auch kann man mit denen reden, wenn man was hat oder so. Das ist sehr wichtig für mich gewesen. Er ist der netteste Chef bis jetzt.
Chef Steffen Knütter hat auch nichts zu klagen. Im Gegenteil, er zählt voll auf seinen syrischen Mitarbeiter.
Das Vertrauen ist so weit da und ich sag mal auch das Fachwissen, dass wir ihn in jeder Arbeit nach einer entsprechenden Einarbeitung auch selbst losschicken.
Auch außerhalb der Arbeit hat Adnan in Brandenburg Fuß gefasst. Nach Feierabend freut er sich auf sein Zuhause, eine kleine Einliegerwohnung, Familienanschluss inklusive.
Na, hoffentlich kommt Adnan bald, sonst wird der Kaffee kalt.
Gitti und Achim Richter sind Adnans Vermieter und, wie er sie liebevoll nennt, inzwischen seine Räubereltern. Dass die drei sich kennengelernt haben, das haben sie Adnans Arbeitsstelle zu verdanken.
Die Ausbildungsfirma von Adna, die hat hier die Elektroleitung gelegt. Und dann fragte ein Mitarbeiter, habt ihr denn schon Mieter?
Er hat gesagt, wir haben Azubi und der sucht ganz dringend eine Wohnung. Mhm. Aber es ist ein Problem, der ist aus Syrien. Da habe ich innerlich schon ein bisschen gekocht. Ich denke, wenn er aus Syrien kommt, ist ja kein Problem. Bring doch mal mit, dass wir uns kennenlernen. Ja, und dann ist beim nächsten Mal Adnan mitgekommen. Er hat hier gearbeitet.
Naja, und dann haben wir...
Da waren wir uns eigentlich gleich sympathisch.
Ja. Genau.
Gitti und Achim Richter geben dem jungen Mann Nestwärme. Die hat er seit seiner Flucht als Minderjähriger vermisst.
Also ich war wirklich Kind. Ich hatte das hier nicht im Kopf gehabt, was passieren wird jetzt, als ich dann wirklich vor Ort war und, sag ich jetzt mal, vor dem Mittelmeer war. Da habe ich gemerkt, oh, ist ernst. Ist nicht Späßchen oder irgendwas. Du wirst deine Eltern nicht mehr sehen. Also ist klar, dass man Angst hat. Auch mit 15 ist es ein Tick schwerer als, sag ich jetzt mal, wenn man mit 20, 25 das macht. Aber es gibt diese Zeit nicht, um Angst zu haben.
Adnans Familie in Damaskus geht es einigermaßen gut. Wäre da nicht die Sehnsucht nach dem Sohn? Wenigstens telefonieren können sie.
Aber hauptsächlich täglich machen wir das. Besonders für Mutter auch. Wenn 3 Tage rumgehen, ohne dass wir reden, ist sie ein bisschen deprimiert. Und von daher versuche ich immer täglich zu machen.
Mutter, Vater, der kleine Bruder, die Schwester, die Cousinen, sie alle sind weit, weit weg. Wann Adnan sie alle wiedersehen wird, ist ungewiss. Zurück nach Syrien möchte der 25-Jährige nur zu Besuch, denn er fühlt sich angekommen und ist inzwischen zu Hause in Brandenburg.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.